Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich, ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11 und es freut mich natürlich, dass ihr auch heute wieder mit mir in den digitalen Kaninchenbau Cybersecurity steigt. Da ist immer einiges los in diesen verschiedenen Gängen und mit meinem heutigen Gast will ich in einen dieser Gänge rein. Martin Rosenbaum ist Head of IT Security der Hukoburg, einem unserer Kunden. Und wir wollen uns heute mit den neuen Angriffsvektoren, die er so auf der Agenda hat, beschäftigen. Und außerdem wollen wir uns mal die Herausforderungen angucken, dass IT-Sicherheit eigentlich unsichtbar ist und was das so für Hürden mit sich bringt. Und bevor wir in die Themen einsteigen, Martin, stell dich doch bitte ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, hallo Lisa, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich bin der Martin und seit knapp 11 Jahren jetzt in der Hook. Also eigentlich schon ein bisschen länger, gab es eine Historie, aber maßgeblich knapp 11 Jahre inzwischen. Die Position begleite ich jetzt seit 2018, dass ich den Bereich IT-Sicherheit in der Hukoburg leite, fachlich komplett leite mit den ganzen Teams und Leuten unter mir. Und das hat viele Facetten des Berufs oder des Themengebiets täglich erlebe. Und da kann ich heute sicherlich das ein oder andere spannende Thema, gerade auch im Hinblick, was erwartet uns zukünftig und wo sehen wir gerade aktuelle Probleme, kann ich sicherlich viel heute dazu beitragen, dem Hörer interessante Perspektiven oder Einblicke zu ermöglichen.
Ja, ich finde das super. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast. Ihr seid ja sozusagen die ersten Kunden, die mit mir sprechen. Ich hoffe, darauf folgen noch mehr, weil das ist natürlich auch spannend, nicht nur von unserer Seite als irgendwie IT-Sicherheitsanbieter auf die Welt der Angriffe und Cybervorfälle zu blicken, sondern eben auch mal die Schuhe anzuziehen, die du anhast, nämlich von Unternehmensseite da drauf zu gucken. Und bevor ich dir die erste Frage stellen will, es gibt ja immer, wie gesagt, es werden immer weiter, sag ich mal, Prozesse, Strukturen, Apps. Es wird so viel digitalisiert. In Zukunft werden wir natürlich auf noch mehr digitale Technologien angewiesen sein. Und in dem Zuge nehmen natürlich auch Cybervorfälle und Cyberangriffe konstant zu, weil natürlich entsprechende Angriffsflächen vorhanden sind. Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, und das fand ich total spannend, dass dir nicht mehr nur die hochbezahlten Hacker Sorgen bereiten, die sozusagen eure Arbeit torpedieren, sondern eben auch Laien, die vielleicht das richtige YouTube-Video sich angeschaut haben und die passende KI-Anwendung dazu im Internet finden, um ihren Angriff oder mehrere Angriffe oder die Idee, die sie im Kopf haben, tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Wie wir gehört haben, bist du ein alter Hase im IT-Bereich. Wie schaust du auf die Entwicklung? Und vielleicht kannst du die Hörerinnen und Hörer da mal mitnehmen, was euch so tagtäglich begegnet und welche Auswirkungen das deiner Meinung nach hat.
Also das ist ein ganz spannendes Thema. Also es ist wirklich so, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass wir die Entwicklung gerade durch moderne Technologien dahingehend beobachten können, dass die Angreifer vom Know-how her deutlich, wie soll ich sagen, mit einer geringeren Vorbildung antreten, dass sie einfach das Wissen präsentiert bekommen. Also es ist heute nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren, dass man sich wirklich tieftechnisch einarbeiten muss. Heute kriegt man die fertigen Lösungen präsentiert, fertige Tools und was man halt nicht weiß, fragt man halt heute in Anführungsstrichen die KI, die einem dann erklärt, wie es funktioniert. Und das macht es für uns ziemlich schwierig und ziemlich herausfordernd, weil wir eben nicht nur mit hochkomplexen Gegnern, sag ich mal, zu tun haben, die finanzielle Mittel, weil sie halt staatlich gefördert sind oder halt gewissen Organisationen angehören und langjähriges Know-how aufbauen müssen. Heutzutage kann eigentlich jeder, der eine Firma IT-technisch irgendwie ärgern will oder in Mitleidenschaft ziehen will, kann das tun. Die Cloud-Ressourcen dafür, wenn er zum Beispiel einen DOS-Angriff auf unsere Infrastruktur fahren will, sind relativ günstig zu bekommen und sofort bezahlbar auch. Also das kostet wirklich nicht die Welt. Und das Wissen dazu, wie gesagt, das holt er sich quasi aus dem Internet, weil gewisse Leute haben jetzt auch erkannt, ihr Geld damit zu verdienen, einfach ihr Wissen zu vermarkten. man hat ja, was wir heute hier machen, es gibt ja Podcasts, es gibt Streamer, es gibt Udemy mit Online-Kursen, die ich quasi selber machen kann und dann verkaufe an Zuschauer, wo ich halt das Wissen einfach ganz schnell transportieren kann und wo der Gegenüber einfach auch, ja, keine Ahnung haben muss. Er baut das einfach nach, was er dort sieht, und es funktioniert. Oder er kriegt gleich die fertige Lösung von der KI präsentiert und muss nur noch auf den Knopf drücken. Und das macht es extrem schwierig für uns.
Ja, das glaube ich. Es ist ja auch so, dass selbst zu dem, was du sagst, dass immer mehr in Anführungsstrichen Laien oder diejenigen, die vielleicht nicht schon immer wie so der typische stereotypische Hacker in den Köpfen der meisten Menschen irgendwie aussieht, irgendwo im Keller in einem Hoodie sitzt. Das sind ja nicht mehr nur diejenigen, die diesem Stereotyp entsprechen oder vielleicht auch gar nicht diesem Stereotyp entsprechen, sondern es wird immer mehr, also die Menge an Personen oder der Personenkreis erweitert sich, der sozusagen in der Lage ist, Angriffe durchzuführen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die organisierten Hackergruppen ja sehr, sehr arbeitsteilig arbeiten. Da gibt es ja diejenigen, die sozusagen das Unternehmen ausspähen. Dann gibt es diejenigen, die im Grunde den Schadcode bereitstellen und programmieren. Dann gibt es diejenigen, die den Schadcode implementieren. Es gibt diejenigen, die sozusagen die Frequently Asked Questions zu deiner Ransomware beantworten, also die Serviceabteilung. Es gibt diejenigen, die dann mit den Kunden oder mit den sozusagen potenziellen Opfern verhandeln. Also das ist ja alles mittlerweile gar nicht mehr einzig und allein von einer Person oder von vielleicht 2, 3 Personen, die sich zusammengetan haben, abhängig, sondern das ist ja im Grunde, kann ich mir ja auch als Laie noch die entsprechende Cybercrime as a Service Leistung dazu buchen, wenn ich sie unbedingt brauche. Also wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich, dass das schon auch eine Veränderung mit sich bringt, was so die Angriffslandschaft und auch die Gefährdung für Unternehmen anbelangt, oder?
Das sind komplette Industriezweige inzwischen, das muss man wirklich sagen. Gerade das Thema Ransomware ist ja die letzten Jahre mannigfaltig aufgetreten, hat viele Firmen getroffen, viele auch unvorbereitet. Das bringt mich gleich zu einem zweiten Punkt, der eine erschreckende Entwicklung zeigt. Das ist das Problem mit der Awareness der eigenen Mitarbeiter, aber auch der Menschen generell, die gerade eben nicht so den Bezug zur IT haben. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Der Punkt ist allerdings, früher hattest du eher, wie soll ich sagen, Leute, die, wie du schon gesagt hast, in deine Infrastruktur einbrechen wollten, nicht auffallen, weil sie halt einfach daran interessiert waren, erstmal zu wissen, wie funktionierst du? Bist du überhaupt ein interessantes Ziel für mich?
Ne? Hast
du Mehrwert für mich? Ich meine, wir sind eine Versicherung und unser Geld, ne, was wir verdienen, liegt eigentlich im Umgang mit Daten.
Ne? Ja.
Weil ich verkaufe keine Pizza, ich baue kein Auto oder sowas, ne, Daten. Also da sind die Daten schon interessant. Oder gerade das Thema Wirtschaftsspionage, ne? Das ist ja
natürlich
auch ein großes Thema.
Ich denke da an irgendwelche Risiko quasi Bewertungen, die Versicherungen und große Versicherer ja
machen.
Klar,
keine Frage.
Es ist ja super spannend, auch für Wettbewerber zu sehen, okay, was genau ist denn jetzt das höchste Risiko, wovon Hookobot ausgeht oder in welchem Zusammenhang oder Statistiken, die ihr ausgewertet, also Daten, die ihr sammelt, auf Basis eurer Kunden und Kundinnen, die beispielsweise wie viele also jetzt nur mal so in meinem Verständnis, ne, so wie viele VW Golfs fahren da draußen rum, wie viele Unfälle hat man damit, haben dann die Jungen, die Alten, die Mittelalten, also das sind natürlich alles auch Dinge, die ja sich direkt auf die Preise von Versicherungen auswirken und eben auch damit entsprechend auf die Menschen, die Versicherungen brauchen, auswirken.
Genau. Und das sind wir genau bei dem Punkt, wo du hier hingeleitet hast. Das Interessante ist ja bei uns den Datenbestand. Wenn du da Data Mining draus machst, da findest du auch Informationen, die jetzt vielleicht gar nicht so für Versicherungsgeschäft interessant sind. Also natürlich schon, ne, um die Beiträge, Beitragshöhe, wie ergibt die sich? Ne? Das ist natürlich interessant, gerade für Konkurrenten. Ne?
Ja, klar.
Aber wenn du jetzt auch sagst, ich meine, wir haben ja auch Verträge zum Beispiel, wo du sagst, da spielt das Fahrverhalten mit rein. Ne? So, ich meine, um Fahrverhalten analysieren zu können, musst du natürlich auch wissen, wo fährt der, wann fährt der, wie fährt der. Ne? Das sind natürlich ganz neue, wie soll ich sagen, Themenfelder, ne, die für Angreifer interessant und relevant sein können. Und jetzt haben wir mal wieder den Zirkelschluss zu machen. Also du hattest früher die Leute, die quasi rein sind und geguckt haben, was ist interessant und was muss ich tun, um da ranzukommen. Heutzutage hast du aber allerdings eher, da wir jetzt von Industrie, wirklich Industrien sprechen, die da Geld mitverdienen, richtig viel Geld mitverdienen, denen geht es einfach nur darum, möglichst schnell, möglichst viel Schaden im Sinne von, ich hindere die Firma am legitimen Arbeiten.
Ja.
In der Regel halt verschlüsseln sie Daten, sie löschen Daten, sie klauen die Backups und ne, gibt es ja mannigfaltige Wege, das zu tun. Und dass die Firma wieder arbeitsfähig wird und nicht plötzlich irgendwie verschwindet vom Markt, ne, dann sind die natürlich bereit, Unmengen an Geld zu zahlen. Und da, das ist neben der Awareness gleich noch ein interessanter Punkt, weil viele Firmen haben da einfach geschlampt. Muss man einfach sagen, der Mittelstand hat, also das kenne ich aus meiner beruflichen Erfahrung, ich meine, wir sind jetzt hier natürlich durchreguliert ohne Ende, ne?
Na
also
klar.
Wir mussten schon seit Jahren viel tun, aber gerade die Firmen, die das jetzt erst trifft, durch NIS 2 zum Beispiel, ne? Dadurch, dass sie halt Dienstleister sind in irgendeiner Supply Chain, ne? Die müssen halt jetzt richtig viel machen und wundern sich, dass das richtig Geld kostet, aufwendig ist und gar nicht so trivial ist, weil die Leute am Markt, ne, die du dafür brauchst,
die sind weg.
Die fallen halt nicht vom Himmel, ne?
Nee. Sie fallen nicht vom Himmel und es gibt auch sehr wenige. Also das ist ja, allen Orten spüren wir ja Fachkräftemangel und das ist ja gerade in der IT-Branche ist es ja immens, weil ich war jetzt kürzlich auf einer Veranstaltung, wo wir auch diskutiert haben, es war eine reine Frauenrunde, also nicht nur eine reine Frauenrunde, es waren auch tatsächlich ein paar Männer da, aber es ist ein Frauennetzwerk, Women for Cyber hier in Deutschland und wir haben da diskutiert, wie kriegen wir mehr Quereinsteigerinnen in die IT oder in die IT-Sicherheit oder in die Cybersicherheit? Weil es gibt ja wirklich auch, wie du sagst, nicht nur auf der Angriffsseite mannigfaltige verschiedene Möglichkeiten, Unternehmen anzugreifen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch unfassbar viele Möglichkeiten, wo eben jetzt nicht per se Coden, Programmieren etc. pp. Oder andere Themen irgendwie die Arbeitskräfte können müssen, sondern da geht's dann eben auch um Kommunikation. Es geht um Regulierungsthemen. Also ich meine, so sich durch 200 Apps-Seiten NIS-2-Umsetzungsgesetz zu wälzen, ist jetzt keine sehr spaßige und besonders freudvolle Aufgabe, sage ich mal. Aber es muss ja trotzdem gemacht werden. Und wie du sagst, gerade in den mittelständischen Unternehmen, die jetzt aufgrund von NIS-2 über ihre Dienstleistungen, die sie an andere Unternehmen verkaufen, die eh schon strenger reguliert werden, fallen, haben dann natürlich auch einen riesen Nachholbedarf. Und ich fürchte, die Zeiten für Cherrypicking sind da absolut vorbei. Und ich will jetzt nicht sagen, man muss nehmen, was man bekommt, aber man sollte vielleicht darüber nachdenken, dass man sich motivierte Leute, die sich zu einem Arbeitgeber committen, sucht und sagt, hey, wir entwickeln euch dahin, wo wir euch hinhaben wollen und wo wir euch brauchen. Das mag vielleicht ein halbes Jahr dauern, aber ich sag mal, die Fachkenntnisse, die kann sich ja jeder und jede drauf schaffen, meiner Meinung nach, der willig ist, was zu lernen,
ja,
und
natürlich
irgendwie Lust hat auf dieses Thema, ne?
Aber das sind wir genau bei dem Punkt, zu deiner Eingangsfrage, KI, ne? Ich glaube, das ist so ein Damoklesschwert, ne, was da gerade über uns schwebt, ne, weil viele meinen, ja, die KI macht das für mich, die regelt das schon. Also die wollen halt die KI positiv benutzen, jetzt nicht für Angriffe, sondern um sich zu verteidigen. Und das ist halt die zweite Seite der Medaille, ne? Kann das KI oder müssen wir erstmal definieren, ist das wirklich eine KI oder nicht? Ne? Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, das stimmt.
Der Punkt ist aber, es fehlt so ein bisschen, das immer wieder bei dem Thema Awareness, nicht nur Awareness, wie gehe ich mit IT um und wie sichere ich das ab und wann klicke ich einen Link und so weiter, ne? Sondern auch das Verständnis dafür, was muss ich eigentlich tun, wen brauche ich, um mich grundlegend erstmal auf ein Niveau zu begeben, wo ich sagen kann, ich bestehe in der heutigen Zeit gegen die Angriffsvektoren, die gerade aktuell sind. Da redet man noch nicht von Zukunft, ne? Also ich meine, wenn man jetzt zukünftig mal denkt, was mit Quantencomputing und so weiter noch auf uns zukommt, da haben wir noch richtig krasse da haben wir noch echt viel zu tun. Wird uns jetzt zu weit führen, aber diesen Ist-Stand, ne? Und da fehlt so ein bisschen gerade, ich sag mal auch so, ich krieg's leider so mit. Einen Punkt muss ich noch ergänzen, ne? Was brauchst du, wenn du Leute brauchst? Du brauchst auch Leute, die bereit sind und das auch können, politisch unterwegs zu sein, weil da gehört viel Politik dazu, weil du musst die Leute überzeugen, dass das Geld kostet. Du musst
ja,
die Leute immer wieder dazu bringen, drüber nachzudenken, sind deine Entscheidungen wirklich richtig und valide, ne? Du musst ihnen quasi aufzeigen, die Konsequenzen, wenn sie was nicht tun. Aus IT-Sicherheitssicht.
Klar, du musst einen Business Case daraus machen. Und das ist ja auch der Punkt, über den wir auch noch so ein bisschen sprechen wollen, ist ja im Grunde das, dass es ist ja ein Erfolg in der IT-Sicherheit, wenn nichts passiert. Und dadurch wird ja die IT-Sicherheit de facto unsichtbar, weil im Grunde ist es, je weniger bis nichts passiert, desto besser ist es. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dieses Verständnis zu bekommen und eben einen Business Case draus zu machen, dass für etwas, was nicht passieren soll, eben auch einen Haufen Geld auszugeben. Und das ist ja genau die Krux, die du ja auch schon angesprochen hast. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz auf das Niveau kommen, das du eben gerade angesprochen hast. Wie sähe denn für dich unabhängig davon, dass natürlich die ISO 27001, NIS 2, andere Cybersicherheitsrichtlinien und diese ganzen Vorgaben und Regularien vielleicht andere Niveaus da vorsehen. Wie sehe für dich persönlich so ein adäquates Sicherheitsniveau aus, wo du sagst, da müssen wir erstmal alle hinkommen?
Also das ist natürlich eine Frage, da lässt die Kammer mit stundenlanger Antwort verfummeln oder auch relativ schnell beantworten.
Drei Sätze.
Also, das werde ich nicht schaffen, aber ich halte mich kurz. Also es gibt ja, ich würde es mal so machen, um erstmal einen validen, guten Ansatz zu finden, sollte man sich wirklich orientieren an dem, was mal war. Ne? Also und da berufe ich mich gerne auf die sogenannten TOMS, auf technisch-organisatorische Maßnahmen. Ne? Da gab es ja früher, wurden die ja mal mit dem Datenschutz, ne? Also jetzt haben wir die DSGVO, früher war es halt das Bundesdatenschutzgesetz. Ne? Da wurde ja definiert, dass das Unternehmen quasi technisch-organisatorische Maßnahmen etablieren muss, um quasi seine Daten zu schützen. Ne? Ja. Die beziehen sich quasi auf Personenbezug, ist für die IT-Sicherheit irrelevant, ne, weil es gibt auch andere kritische Daten, die jetzt nichts mit Personenbezug zu tun haben, ne, weil die Vorstandsberichte oder Entscheidungen will ja jetzt auch nicht unbedingt jeder frei im Internet zur Verfügung stellen beispielsweise. Und das ist ein guter Ansatzpunkt, wo ich sage, also einerseits musst du die Leute mitnehmen auf die Reise. Das ist erstmal ganz wichtig. Du musst die ganze Belegschaft dazu bringen, weil das ist die größte Herausforderung in meinem Arbeitsalltag, ist quasi Layer 8, ne, also der Mensch. Das ist der Mensch. Es ist nach wie vor, das größte Sicherheitsproblem für mich ist nicht die KI oder Sachen, die jetzt noch bevorstehen, wie ein Quantencomputer, sondern es ist immer noch der Mensch. Weil der Mensch macht Fehler, das ist normal. Das Problem ist aber, du musst die menschlichen Fehler auf ein Minimum reduzieren, indem du die Leute immer wieder dazu bringst, in Routinen. Du musst immer wieder ins Gedächtnis rufen, die Dinge. Mm-hmm. Gerade wenn sie nicht ITler sind. Ne?
Ja.
Also das heißt, du musst deine Belegschaft auf die Reise mitnehmen und du musst dir verkaufen, warum ist das notwendig.
Ja, und du brauchst halt auch die entsprechende Usability. Ne? Also ich meine, der Mensch mag einfache Lösungen.
Ja, ja.
Das ist leider so, ne?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ja, total.
Und deshalb ist es ganz schwer, zum Beispiel aus den Köpfen zu bringen, eine interessante Diskussion, ganz kurz nur, Passwörter.
Ja.
Das habe ich in meiner Vergangenheit, oh Gott, wie habe ich das zum Erbrechen mit vielen Leuten diskutiert. Ne? Früher war es ja so, du hattest kurze Wechselintervalle, was weiß ich was, ein Monat, zwei Monate oder sowas, ne? Und ja, eine gewisse Länge. Ne? Und was ist passiert? Die Leute haben sich aufgeschrieben, haben sich unter die Tastatur geklebt, am Monitor, was weiß ich was. So, was war der Sicherheitsgewinn? Von einem guten, starken Passwort. Das Passwort war für technisch gesehen war das Passwort super. Prozessual gesehen oder sicherheitstechnisch war es ein absoluter Kraus. Ne? So, also was hat man gemacht? Man hat einfach die Passwortrichtlinien vereinfacht, hat den Leuten das leichter gemacht, damit sie es eben wegkommen von dieser, ich schreibe mir es auf, ne? Dass sie es sich merken können. Und man hat einfach gesagt, ich führe einfach einen zweiten Faktor ein.
Ja.
Das heißt, wenn einer das Passwort kennt, hat er noch lange nicht die Chance, da reinzukommen, wo er will.
Ja, exakt.
Und genauso, das ist jetzt der Pragmatismus. Du musst quasi Lösungen schaffen, wo du die Leute mit auf die Reise nimmst. So, hast du die Awareness geschaffen und die Usability und was weiß ich was. Also hast du sie mitgenommen auf diese Reise. Dann ist der nächste Schritt das, was richtig Geld kostet. Da sind wir nämlich dabei, die technischen Maßnahmen zu etablieren. Und da fängt's an. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Da gibt's kein Patentrezept. Früher hat man gesagt, ich bin in meiner Burg. Ich habe einen Burggraben, den tue ich mit einer Firewall, ne, also mit meiner großen Wand davor absichern und hab quasi mein Falttor, was so weit runterfährt, wenn einer rein will, und da war mal zufrieden. So, dann kam aber das Problem, also ich mal es jetzt mal plastisch, dass der Zuhörer mir folgen kann, dann wurden Drohnen erfunden, da bist du oben drüber geflogen. Dann haben sie keine Ahnung, dann gab's Tiefbauer, ne, die haben sich unten durchgegraben, ne?
Ja, exakt.
Weißt du? Dann warst du wieder, was machst du denn jetzt? Ne? So, ja. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Und das muss man individuell machen. Da gibt's halt kein Rezept. Aber das ist genau das, was du gesagt hast oder was ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt habe. Da sehen die Leute nicht, wenn du kommst und ein fertiges Design gebaut hast, das durchaus sinnvoll erscheint. Ne? Man kann ja drüber reden, wie sehr sinnvoll ist es. Um 80-20-Regel bei Sicherheit ist Blödsinn. Ne? Mhm. Die bringt ja nichts, weil das schwächste Kettenglied bringt die Kette zum Fallen. Ist einfach so. Und wenn du das dann, ja, die Idee verkauft hast, dann gehst du halt in die Politik. Und das ist der nächste schwierige Part. Du hast, ich sag mal so, du hast die Belegschaft abgeholt, du hast dein technisches Design gemacht. Das ist ziemlich aufwendig, kriegst du aber mit guten Leuten hin. Kann der KI nicht machen. Die versteht den Kontext nicht zu deiner Infrastruktur.
Ja, exakt. Der fehlt heute noch der Kontext.
Und dann hast du aber das Problem, dass du das verkaufen musst. Das heißt, du musst Menschen dazu bringen, die logischerweise mit ganz anderen Dingen ihr Geld verdienen. Ne, keine Frage. Jede Firma, die wenigsten Firmen verdienen mit IT-Sicherheit ihr Geld, ne? Sondern die verdienen halt mit Produktion zum Beispiel. Ne? Sie produzieren irgendwas ihr Geld. So, dann musst du den Leuten aber erklären, du musst mir jetzt von deinem großen Gewinnkuchen, musst du mir jetzt, keine Ahnung, wenn es nur 2% sind, ne, oder 5% sind, ne, das wäre schon echt viel, ne, da würde sich jeder drüber freuen, der in der IT arbeitet, ne? Aber das Geld brauche ich, um dir genau das zu tun, um nicht nur regulatorische Anforderungen von außen zu erfüllen, sondern auch Anforderungen, die wir uns selber stellen sollten und müssen, um ganz einfach auch gegenüber den Kunden, den Dienstleistern und gegenüber denen wir allen in der Schuld stehen, dass wir mit seinen Daten und mit unseren Daten gut umgehen, erfüllen können. Und dieser Part wird immer größer in meinem Berufsleben. Ich erlebe immer mehr, dadurch, dass die Regulatorien steigen, bist du auch immer mehr damit beschäftigt, politisch zu klären, ne? Was ist man noch bereit zu tun? Was ist man bereit dafür auszugeben? Ne? Wie rechtfertigt man das noch?
Ja, und das ist ja auch immer auch an einem gewissen Punkt, wenn ich hier einhaken kann, an einem gewissen Punkt geht's ja auch, und da seid ihr natürlich auf Versichererseite ja, das ist ja euer Brot- und Buttergeschäft, geht's ja auch immer um die Risiken, die ich abwägen muss. Und das heißt ja auch, auf der einen Seite habe ich, ne, also die Bewegung in diesen verschiedenen Spannungsfeldern. Also ich habe auf der einen Seite habe ich natürlich sozusagen den Mensch, meiner Meinung nach ist er ja auch die erste Verteidigungslinie. Also das kann man ja auch positiv sehen, dass sozusagen die Menschen mit den richtigen Maßnahmen und wenn sie mit auf der Reise sind, sind sie natürlich auch die erste Verteidigungslinie, weil da kommt dann auch erstmal keiner vorbei, wenn sie es hinkriegen. Dann hast du dieses Spannungsfeld, ne, zwischen Usability und Sicherheit. Dann hast du das Spannungsfeld zwischen Risiko und sozusagen und der Effizienz. Du hast ein Spannungsfeld zwischen den Risiken, die vielleicht eintreten können und denen, von denen die Leute sagen, naja, also uns hat es bis heute nicht getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir als kleines produzierendes Unternehmen mit nur 30 Mitarbeitenden überhaupt auf der Liste derjenigen stehen, die potenziell uns angreifen können. Ja, glaubt mir, ihr steht da irgendwo drauf, weil jedes Unternehmen, was potenziell irgendwie einen Wert erwirtschaftet, ist natürlich ein lukratives Angriffsziel, weil natürlich kann man immer irgendwie was abholen, ne? Und also bei Versicherungen oder bei Banken oder bei anderen Unternehmen, die ja wirklich mit sehr, sehr, sehr sensiblen Daten oder auch im Gesundheitswesen beispielsweise arbeiten, da stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, wie so zukünftig einfach auch mit der Sicherheit umgegangen werden wird, weil du hast das Quantencomputing angesprochen und nicht umsonst gibt es wahnsinnig viele Professoren hier draußen in der Welt, die sich mit Post-Quantum-Kryptographie beschäftigen, die eigentlich sich jetzt schon, obwohl noch nirgendwo ein fertiger Quantencomputer steht, außer die NSA weiß was ich noch nicht weiß, aber sozusagen nirgendwo da draußen steht ein fähiger Quantencomputer und trotzdem fangen die Forscher schon an, darüber nachzudenken, wie können wir verschlüsseln, dass es sicher ist, wenn die Quantencomputer mal da sind. Und das ist natürlich, ne, du bewegst dich ja immer auch in dem Feld, macht es denn jetzt Sinn für ein Unternehmen, Post-Quantum-Kryptographie einzuführen, wenn es ein Preisschild XY hat? Fragezeichen. Ja, oder funktionieren eben meine alten Verschlüsselungsmöglichkeiten oder meine alten Verschlüsselungsmaßnahmen noch? Also da gibt's ja so viele verschiedene Bereiche, die am Ende des Tages in irgendeiner Art und Weise mit in eine Sicherheitsstrategie einfließen müssen und eben Menschen wie dich, die dafür verantwortlich sind, daraus dann für die Geschäftsführung ein Business Case zu machen, vor ziemlich große Herausforderungen stellen. Wie ist denn das so? Wie hast du das erlebt oder wie erlebst du das mit dieser Unsichtbarkeit der IT-Sicherheit in der Realität? Gibt es da so für dich ein Patentrezept, wie du das am besten sichtbar machst oder was da sozusagen für dich auch ein guter Weg ist, das entsprechend auf die Entscheiderebenen zu heben?
Also ich sag mal so, bei uns in der Firma ist es nicht ganz so Unsichtbarkeit, also man nimmt das schon wahr, weil wir sind halt stark durchreguliert, ne? Ja, klar. Also da ist das schon ganz oben angekommen. Also noch ganz kurz zu deiner Ausführung davor, die DORA ist ja, also die beinhaltet ja NIS 2, ist ja quasi, NIS 2 ist ja eine Untermenge von der DORA, für uns ist die DORA bindend, also noch mehr, ja, wenn du so willst. Die ist risikogetrieben, die spricht ja von sogenannten IKT-Störungen, ne? Und die will ja immer, dass man eine Risikobewertung überall einführt und genau da kommt der Ansatz jetzt sowieso in der breiten Masse zum Tragen mit den Risiken. Und ja, das muss natürlich alles in die Vorgaben. Also es ist nicht so, aus meiner Sicht sind das keine Business Case. Für mich, ich muss ja Unternehmensvorgaben machen, ne? Richtlinien, Kompetenz habe ich ja zum Beispiel und Konzept muss ich da schreiben und so weiter. Und da muss das ja alles mit rein. Ja, wie erhöht man die Sichtbarkeit? gerade auf der Entscheiderebene ist das natürlich, wenn das bis jetzt noch nicht der Fall war, äußerst schwierig, weil du hast das Problem bei dem, was du vorhin aufgezählt hast, da kommt noch Naivität und Angst dazu bei vielen Leuten. Also der Mensch kann natürlich auch die Verteidigungslinie Nummer eins sein, ne? Aber viele haben Angst davor, so zu agieren und zu reagieren, weil sie Angst haben, sie machen was falsch.
Ja, die Fehlerkultur ist ja auch ein Stichwort, da könnte man auch ganze Podcast-Folgen mitfüllen.
Genau, und das macht's halt extrem schwer, weil die Leute dann lieber, also es gibt inzwischen viele, die man mitgenommen hat, aber du hast auch einen großen Teil, die dann einfach sagen, ah, das behalte ich lieber für mich, ich weiß nicht, hat das Konsequenzen für mich, ne? Oder dann stehe ich blöd da, ne? Ich war wieder der Depp, der da draufgeklickt hat, ne? Obwohl die mir ja gesagt haben, ich soll es nicht machen, ne? Und das ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. Da appelliere ich auch an die Zuhörer, also wenn deine Zuhörer da sind. Ganz ehrlich, wenn es passiert, dann ist es so, aber ihr tut einfach uns aus Sicherheit einen größeren Gefallen, uns darauf hinzuweisen, wenn ihr Scheiße gebaut habt, weil wir dann wesentlich schneller reagieren können, wie wir, wenn wir danach aufräumen müssen, ja, weil das ist äußerst schwierig. Und zu deiner Sichtbarkeit, da hat sich meiner Meinung nach relativ gut etabliert, dass man ein Berichtswesen schafft im Unternehmen. Also, dass man reportet. Was macht man? Warum macht man was? Ne? Was kommt am Horizont auf? Ne? Wie gesagt, wir haben immer zu neue Regulatorien. Wir haben immer neue Technologien. IT-Sicherheit schläft ja nicht. Ne? Oder generell die IT schläft ja nicht. Ne? Und wir als IT-Sicherheit, ne, wenn ich jetzt mal von, ich meine, ich muss natürlich auch die böse Seite kennen, um die gute Seite, wie soll ich sagen, gut auszufüllen. Ne?
Ja.
Oder adäquat bedienen zu können. Und die läuft, also die bösen Angreifer, die laufen uns quasi immer einen Schritt voraus. Das heißt, wir sind immer reaktiv. Und wir müssen dahin kommen, gedanklich. Und deshalb finde ich gut, dass man jetzt in die Richtung geht, sich mit Themen zu befassen, die erst am Horizont aufkommen. Wir müssen zu einem proaktiven Gedankenansatz kommen. Wir müssen schauen, wo gehen Trends hin, ne, und was kann ich vielleicht jetzt schon tun, ne, auch wenn es vielleicht noch gar nicht so die Angriffe dafür gibt. Weil im Moment, was machen die meisten Firmen, und gerade die, die jetzt aufarbeiten müssen, die sind so maximal reaktiv unterwegs, dass die erstmal überhaupt einen Stand schaffen müssen, dass sie erstmal eine Baseline haben. So, und das ist schwierig. So, und das kannst du nur mit Reporting machen, meiner Meinung nach. Du musst die quasi den Vorstand sagen, pass auf, das kommt am Himmel. Das bedeutet das für uns. Das sind deine Risiken und Gefahren. Gegen die müssen wir uns wappnen. Weil der auch, witziger Funfact, ich weiß nicht, ob du dich mit dem AI-Act schon befasst hast, ne? Der spielt ja gerade eine große Rolle, da steht drin, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, ich habe es nicht im Kopf, ich wollte es nochmal nachlesen, da steht drin, dass nur noch Mitarbeiter mit KI arbeiten dürfen, die nachweislich, ne, den Wissensstand haben, also die quasi geschult sind und die ausgebildet sind und so weiter. Und da stehen wirklich harte Millionen Summen Strafen dahinter, ne? Wenn du plötzlich Leute hast, die kein Know-how haben in dem Bereich, ne? Wie auch immer die das prüfen wollen. Aber sowas musst du verkaufen, sowas musst du transparent machen, sowas musst du berichten und reporten. Und da darf man halt nicht die Angst haben und sagen, ja, dann sagt er mir wieder, das Geld will er nicht ausgeben. Ja, dann ist es so. Aber dann hast du zumindest das Risiko adressiert und du hast den Leuten die Augen geöffnet, ne? Dann kann am Ende sich keiner rausreden, wir haben davon nichts gewusst. Weil das ist der falsche Weg. Und deshalb bin ich ein Freund davon, dass man wirklich, wir haben ja vorhin gesprochen, was ist die Baseline, die man erstmal aufbauen sollte. Da gehört für mich, für die organisatorische Regelung, die Prozessschnittstelle dazu, wo du einen Reporting-Prozess hast. Ne? Also einen Reporting-Prozess über, welche Schwachstellen hast du, welche Risiken hast du, ne? Was sind aktuelle Bedrohungen, was sind Bedrohungen, die beseitigt wurden vielleicht auch. Ne? Was kostet uns gewisse Anpassung der Infrastruktur? Ein großes Hype-Thema war ja Cloud die letzten Jahre. Ne?
Ja.
Wie kann man das sauber integrieren? Ne? Cloud ist nicht immer schlecht, ne? Also verstehen wir nicht falsch, aber Cloud lässt sich relativ schwer handeln, weil da die Cloud-Provider ihre eigene Idee davon haben und wir jetzt auch nicht nur aus regulatorischer Sicht, sondern auch aus, soll ich sagen, aus eigener Sicht raus, ne? Wie wir unsere Daten schützen sollen, haben wieder eine eigene Sicht und das musst du irgendwie zusammenführen, ne? Und das gibt dann halt immer Widersprüche, ne? Dann hast du noch den Stakeholder in der Mitte, der dann sagt, aber ich habe doch einen tollen Use Case, der muss doch aber so laufen und das hast du aus Sicherheit, der darf aber nicht so laufen, weißt du, und da musst du halt einfach, wie gesagt, immer offen und transparent damit umgehen und immer wieder darauf hinweisen, es gibt Probleme, man kann das machen, aber das kostet dich. Oder das bedeutet Ressourcen, oder das bedeutet das. Und mit der Zeit, glaube ich, schaffst du das, die Überzeugungsarbeit dahingehend ja umzusetzen. Und so aus dieser Falle rauszukommen, keiner nimmt mich wahr, ich bin nur jemand, der Geld kostet, aber keinen Mehrwert liefert. Aber das ist eine gute Aussage von dir, ist ja, na, wenn nichts passiert, macht die IT-Sicherheit einen guten Job. Und genauso muss man das auch darstellen. Das ist ja bei uns auch so. Also wenn bei uns ein Vorstandsbericht oder in irgendeiner Sitzung irgendwas präsentiert wird, heißt, je kleiner diese Zahl ist, ne, zum Beispiel, keine Ahnung, Risikosummen, die du zur Seite legst, für Risikoakzeptanzen oder Inzidenz, die du bearbeiten musstest, ganz normal, ne? Er hat eine Phishing-Mail gedrückt oder keine Ahnung, das sind alles Incidents, die du bearbeiten musst. Ne? Und je kleiner die Zahl ist, das musst du einfach verkaufen, umso besser ist das für dich. Und das kriegen wir nur hin, wenn ich die Leute habe, wenn ich finanzielle Mittel habe, wenn ich mir neue Technologien angucken darf und so weiter. Und irgendwann habe ich festgestellt, dieser Prozess, der da stattfinden muss, ne, bei den Leuten, die das entscheiden, ne, der dauert zwar, weil sie halt einfach nicht auf dem Gebiet sind. Ne, die haben ihre Kompetenzen woanders. Ne, deshalb haben die mich ja eingestellt, weil sie meine Kompetenz wollen. Und wenn, ich sag mal, wenn dieses Miteinander gut funktioniert, dann hast du es geschafft, diese Hürde zu überwinden, dass du ein, wie soll ich sagen, ein Kostenfaktor bist, der keinen Nutzen schafft. Und davon muss man weg. Und das schaffst du wirklich nur durch offene Debatten und Awareness.
Ja. Das würde ich mal sagen, Awareness und offene Debatten, glaube ich, ist, wir nehmen die Folge ja jetzt sozusagen früher auf, als sie ausgestrahlt wird. Vor der Bundestagswahl sind das ja auch wirklich wichtige Kernkompetenzen, Awareness und offene Debatten. Davon könnte es ein paar mehr geben, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, das ist ein komplett anderes Thema. Ja, Martin, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Ich hätte jetzt noch 3-4 Fragen im Kopf, aber unsere Zeit ist zack schon vorbei und an der Stelle bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit uns in den Kaninchenbau gestiegen seid und ja, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert die Folge, empfehlt sie natürlich gerne euren Freunden, Kollegen und Verwandten weiter. Da würden wir uns sehr freuen und ich mich ganz besonders und ja, an dieser Stelle wie immer ein Keep Calm and Get Protected. Martin, vielen Dank für deine Zeit und macht's gut. Ciao.
Danke dir auch. Ciao.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.